So, auch guten Abend allen, die jetzt noch hinzugekommen sind. Wir haben heute Nachmittag uns mit Lukas 1 bis Vers 23 beschäftigt, dass die Gnade Gottes erschienen ist, hier noch in den Vorbereitungen. Und jetzt wollen wir ab Vers 24 in Lukas 1 gerne lesen bis Vers 56. Und daraus Nutzen ziehen für unser praktisches Leben, aber auch über den nachdenken, der sich zu nichts machte. Der Sohn Gottes kam in unsere Welt. Lukas 1, Vers 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war. Mit Namen Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Der kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann dies sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, damit auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger, in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt wird. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, dass das Kind in ihrem Leibe hüpfte. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn sie, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht, für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Soweit Gottes Wort. Maria, die Segensträgerin, weil durch Maria der Heiland in diese Welt kam. Ohne Dazutun von Josef, den sie für den Vater von ihm hielten und der auch in einer bestimmten Beziehung sein Vater war. Aber Gott war sein Vater, und da gab es keine Parallelität, keine Konkurrenz, und das wird an mehreren Stellen eindeutig auch an dieser Stelle hier gesagt. Mit der Geschichte von Maria, die jetzt erst in Vers 26 anfängt, ändert sich hier die Szene natürlich wieder völlig. Vorher wird noch berichtet, dass als Zacharias nach Hause kam, dass seine Frau schwanger wurde. Alles ging auf dem normalen Weg, auch wenn es ein Wunder war, auch wenn es eigentlich nicht mehr möglich war, aber doch. Und so hat Maria das auch gedacht, deswegen auch die Frage, weil es was anderes ja bisher noch nie gab. Was anderes war auch einfach nicht möglich. Und es musste bei dem Sohn Gottes aber anders sein. Aber jetzt wird nur verraten, dass sie schwanger wurde und 5 Monate sich verbarg. Typisch Frau, denkt jede Frau, weil das genau typisch ist. Eine Frau verbirgt sich grundsätzlich. Wenn man in die Versammlung kommt, sieht man oft, Frauen sitzen alle hinten gegen, Männer alle vorne gegen. Weil das alles typisch ist. Ja? Männer haben Angst, sie kämen nicht weit genug nach vorne und Frauen haben Angst, sie wären zu weit vorne. Deswegen immer sekundär, immer zweite Reihe, immer geschützt. Das ist auch ein Grund, warum sie heiraten wollen, weil sie wollen geschützt stehen. Ja? Natürlich sind auch manche Frauen Frontfrauen, aber das ist untypisch für eine Frau. Da ist eine Frau überhaupt gar nicht bei glücklich, sondern die ist erst glücklich, wenn sie geschützt hinter einem Mann steht. Und das ist so schön hier, die bleibt 5 Monate verborgen. Warum muss die Information nach uns ran? Weil danach heißt im 6. Monat. Im 6. Monat, und dann wird nachher gesagt, dann kommt die dahin, wo die im 6. Monat ist, und dann bleibt die 3 Monate. Und danach wird berichtet, und dann wurde die Zeit reif, dass sie den Johannes gebären sollte, die Elisabeth. Also kann man sagen, sie ist wirklich ganz am Anfang, wie der Engel kam, das war eben, da war der Johannes schon praktisch in der Hälfte, sind ja 9 Monate, im 6. Monat. Und deswegen ist der Johannes auch exakt ein halbes Jahr älter als der Jesus. Ja? Für uns ist diese Datumsangabe hier insofern von Belang, weil das eben bedeutet, dass der Herr Jesus hier ganz klein anfing. Man traut sich kaum, das zu sagen, aber die Frauen kennen sich besser aus, wie klein ein Embryo ist, wenn es noch im Mutterleib ist. Es ist hochinteressant, dass der Unendliche, dass der hier sich zu nichts macht, zu nichts. Ja? Deswegen diese genauen Datumsangaben und Johannes, der Vorläufer, der Wegbereiter, so wie das heute übrigens auch ist, wenn der Trump nach hier kommt und er käme nach Gütersloh, dann könnt ihr euch warm laufen, was hier passiert ist. Ja? Da kommt nicht nur ein Vorläufer, sondern da kommt eine ganze Mannschaft, die sichern hier alles. Alle Straßen, wo der hergeht, wird alles abgesichert. Die Dächer werden besichtigt, die Bassins werden aufgemacht. Alles wird genau gemacht, damit der gebahnte Wege hat. Das ist auch gut so. Das ist aus Sicherheit. Ja? Aber damals war das auch üblich, dass wenn ein Hoher kam, dass da einer vorherkam. Das war Johannes der Täufer, der jetzt noch nicht geboren war. Die eine Frau alt, die andere Frau offensichtlich jung, die eine noch nicht mehr verheiratet, ist verlobt. Und als sie sich dann nach 5 Monaten verbergen, zu sich selbst sagt, der Herr hat mir getan, so hat der Herr mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat. Das lässt unser Herz höher schlagen, dieses Bewusstsein von Gott angesehen zu werden. Dass er uns gut will. Und das fühlt sich hier, indem sie eben sieht, das kann man dann schon sehen mit 6 Monaten, dass sie das Kind bekommt, was verheißen war. Und sie freut sich natürlich, obwohl das sicherlich auch in dem Alter viel schwerer war. Aber wir können kaum nachempfinden, was das damals bedeutet. Das ist heute auch schlimm, wenn man keine Kinder hat. Das ist schlimm, ja. Vielleicht kann man zur Entmunterung auch denen sagen, die keine Kinder haben oder noch keine Kinder haben, warte mal ab, das ist noch nicht das Ende. Aber man kann Ihnen auch sagen, wenn ihr wüsstet, wie manchen Familien es zugeht, ja, dann ist euch manches erspart geblieben. So schön das auch alles ist. Aber das kann man gut sagen, wenn man eine Reihe Kinder hat, das hört sich dann so ohne Erfahrung an. Aber doch weiß der Herr einen Weg. Aber das, was das damals bedeutet, diese Schmach, ja, die bedeutet das heute auf keinen Fall. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich ist das eine Auszeichnung, denn ich kenne eine ganze Reihe Brüder, die der Herr benutzen konnte, die genau das auch erlebt haben und die könnten das nicht so gemacht haben, ich zitiere nochmal Christian Brehm und anderes, nicht in dem Umfang, wenn die auch noch Kinder zu erziehen gehabt hätten. Warum, können wir alles nicht erklären, aber in dem Fall war das gut. Deswegen müssen nicht alle, die keine Kinder kriegen, gleich solche Brüder werden, aber Gott hat einen besonderen Weg. Und hier war das eine Schmach. Die achteten die ohne Kinder auch berechtigt als minderwertig, weil der Segen damals war der äußere Segen. Das war reiche Ernten, das war Wohlleben, das war Gedeihen und das war auch Kinder. Und wenn das nicht war, dann fehlte der Segen, der sichtbare Segen Gottes. Das ist heute eben ja alles umgekehrt. Heute ist das geistlich. Ja? Und wenn jemand geistlich nicht weiterkommt und keinen Segen hat, dann ist das auch eine Schmach. Vielleicht kann man das so vielleicht vergleichen. Aber damals war das für eine Frau, und alle Frauen hofften darauf, dass ausgerechnet sie den Messias gebären würden. Und da heißt es im Buch Daniel, da heißt es in Daniel 11, glaube ich, Vers 37, dass das die Sehnsucht der Frauen war. Jeder hoffte, mein Kind wird vielleicht, deswegen, als der Engel da kam und da was erzählte von einem Kind, was noch gar nicht ging, war noch nicht verheiratet, da hat die angefangen zu überlegen, ob da vielleicht der Gedanke schon mit der Sehnsucht der Frauen, den Messias gebären sollte. Es war wirklich so, dass ein Mensch, eine Frau, und das musste eine Frau sein, die eine Jungfrau war. Ja? Und das ging ja gar nicht, weil eine Frau, die eine Jungfrau war, konnte ja kein Kind kriegen. Aber da stand das, die Jungfrau wird schwanger werden. Nachzulesen in Jesaja 7. Und die Frauen wollten das alle gerne sein, die Mutter von dem Messias. Und jetzt erleben wir sind nur Zuschauer, ja? Jetzt erleben wir, wie das wirklich jemand gesagt bekommt. Und die Elisabeth freut sich vor allem, dass die Schmach unter den Menschen weggenommen ist. Dass jetzt doch auch andere sehen, dass sie die volle und uneingeschränkte Zustimmung von oben hatten, obwohl das äußerlich nicht festzustellen war. Und dieser Glaubenskampf, kann ich fast schon sagen, ja, das war für den alttestamentlichen Gläubigen wirklich eben genau das, was auch im Alten Testament immer so durchklingt. Es geht zwar nur um Äußeres, aber Gott war viel wichtiger innerlich. Er hat gesagt, eure Beschneidung nützt gar nichts. Ich meine damit, und das gibt mindestens drei Stellen, Beschneidung des Herzens. Was das Äußere machten sie alle, machten sie nachher alle automatisch, aber Beschneidung des Herzens und die inneren Werte, so hatte Gott auch genau darauf abgezielt, dass er das Gesetz gegeben, weil er den Menschen auch was vermitteln wollte, auch von Gnade. Ist auch in dem Gesetz enthalten, dass man sich erbarmen soll und auch nicht den Feind nicht da, wenn sein Esel zusammenbricht, laufen lassen, geschieht ihm recht, ist ja mein Feind, sondern Herz zeigen. Und das findet sich im Alten Testament an mehreren Stellen, nicht nur in dem Psalm, dass Gott von Anfang an nur ein Ziel hatte. Auch seine Liebe zu zeigen. Aber durch den ganzen äußeren Kram und Gesetz, was ja alles Gott gewollt auch war, dadurch ist natürlich vieles nur noch ins Äußere. Und nachher, der Pharisäer steht da und betet, wahrscheinlich noch halb hörbar, ich danke dir, dass ich nicht bin so wie dieser Zöllner. Ja, weil ich mache eigentlich alles. Und der reiche Jüngling sagt genau dasselbe. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Was fehlt mir noch? Ich habe eigentlich alles gemacht. Und dadurch kommt natürlich auch das Leistungsbewusstsein bei den alttestamentlich Gläubigen. Er kann eigentlich mit mir zufrieden sein und ich könnte eigentlich auch ewig leben, denn das hatte ja garantiert für die, der Einzige, der das konnte, war der Herr Jesus. Und er hat das nicht gesagt. Der sagte, meine Güte reicht nicht hinauf zu dir, obwohl sie unbedingt hinaufreichte. Der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, weil er Gott gleich war. Aber der ging demütig hier durch das Land. Aber diese Schmach, das verstehen wir, das war wirklich was anderes als heute. Weil heute ist das natürlich für uns wirklich so, wir können und dürfen nicht beurteilen, wie das Leben eines Mitgläubigen vonstatten geht, ob das die Zustimmung Gottes hat. Aber es gibt auch Fälle, die sind so offenbar daneben, das hat mit Beweggründen beurteilen gar nichts zu tun, dass man sieht, da geht alles schief, geht alles drunter und drüber. Es hat nicht die Zustimmung von oben. Ja. Und das wisst ihr ja auch die Brüder wissen das, manchmal muss man auch zu ihrem Urteil kommen. Das sieht man dann auch mal. Nicht am äußeren Segen. Ja? Nicht am äußeren Segen, weil da kann man gar nichts dran festmachen. Aber innerer Schaden, der da ist und Missverstehen und die Dinge Gottes missachten und so weiter, das macht der Herr dann, so heißt es auch im Timotheusbrief, dass er das irgendwann auch offenbar macht. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Im sechsten Monat, da kam der Engel Gabriel in eine Stadt. Wir haben immer Maria, Josef, Bethlehem, aber sie waren beide von Nazareth. Nicht von Bethlehem, von Nazareth. Deswegen gingen sie auch nachher dahin. Das ist nur ein Grund, warum sie dahin gingen. Aber es ist auch ein Grund, weil sie da ja gewohnt hatten. Aber sie gingen auch dahin, weil sie Angst hatten. Als nämlich der Archelaus dann herrschte, dann heißt es extra, dass der Josef Angst hatte. Und weil er sich fürchtete, sagt der Gott, er soll nach Nazareth gehen. Aber da steht nicht bei, weil sie daher kamen, sondern wird gesagt, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geschrieben steht, er wird Nazarener gesagt. Der musste in Nazareth die Kindheit verbringen, damit das erfüllt würde. Was natürlich nicht der Prophet gesagt hatte, sondern die Propheten. Das haben sie alle gesagt, aber keiner hat das wörtlich gesagt, dass er der Verachtete war. Aber das war da der Grund. Es gibt also manchmal mehrere Gründe, die dann an verschiedenen Stellen klar werden, warum das geschah. Aber ein Grund war Angst. Wie schön. Gott erfüllt seine Erfahrung, seine Verheißung oder die Prophezeiung, dass er Nazarener genannt wird, durch die Angst von jemand. Ist das nicht klasse, dass er sogar unsere Angst benutzt, um sein Ziel zu erreichen? Und wenn du Angst hast, ihm läuft gar nichts aus dem Ruder. Ihm läuft nichts aus dem Ruder. Er kann sogar deine Angst benutzen, die dich vielleicht vorsichtig macht oder was auch immer dadurch geschieht, und man kommt dann vielleicht doch eher zum Ziel. Seine Pläne erreicht er sowieso immer, immer. Nie kommen wir ihm mit unserer Praxis in die Quere, dass wir ihn verlegen machen. Ja, und jetzt? Das gibt's bei ihm gar nicht. Sonst wäre er nicht Gott, wenn er nicht alles wüsste und nicht vorher genau wüsste, wie das bei uns schief geht und wie er das wieder auffängt. Das hat er alles im Plan, aber es ist nicht ein Automatismus. Es hängt doch davon ab, wie wir uns verhalten. Aber er ist nie verlegen. Er ist nie verlegen. Stellt euch vor, die Maria, ganz normales Mädchen, weiß nicht wie alt es war, verlobt, ja. Und wie heißt es so schön, der Engel Gabriel, einer der höchsten Engel, wird von Gott mit dem höchsten Auftrag beauftragt. Du gehst jetzt nach Nazareth und gehst in das Haus. Und heute würde man sagen, alle geschellt, ja. Da steht ein Mann, ein Engel, der in den Menschengestalt ist, und da steht eine junge Frau, die ist verlobt, die denkt nichts Böses, sie ist rein, sie ist Jungfrau. Und er sagt, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Stell dir mal vor, das wäre uns passiert. Hätte auf einmal da ein Mann gestanden, hätte sowas gesagt. Was hätte sie denn gedacht? Das musste sie jetzt irgendwo einordnen. Sie wusste nicht und ahnte nicht, was jetzt passiert. Dieser heilige Engel, der natürlich die Distanz hielt, der sich korrekt verhalten hat. Wie schön ist das auch für uns Männer, eine Motivation. Es gibt schon mal Brüder, die meinen, sie hätten Feeling dafür, mit jungen Menschen Seelsorge zu machen. Ja? Kann ich nur sagen, da musst du dir mal den Elisa ein bisschen betrachten, in 2. Könige 4, was der für ein Feeling hat. Der benutzt nämlich immer den Gehasi und redet um die Ecke mit der, weil er die Distanz hält. Und deswegen sagt dieser Sunamitin, ein heiliger Mann Gottes. Ja? So müssen wir bekannt sein, dass wir nicht zu dicht kommen. Ja, wir müssen nicht auf einem Sofa sitzen und schon gar nicht den Arm um jemanden legen. Aber besser, man lässt die Frauen die Seelsorge bei den jungen Mädchen machen als die Männer. Sie sind dafür eigentlich nicht geeignet. Und die verheiratet sind, können ja vielleicht mit ihrer Frau so etwas tun. Aber manche haben eine Schwäche dazu. Und das geht schnell zu weit. Deswegen nehmen wir das auch davon. Der Engel, Mann, ein heiliger Mann, ein Bote, der nur eine Botschaft hat und die er da in diesem Haus, sie wird bestürzt natürlich, weil sie sieht, der Mann sieht anders aus als ein normaler Mann, wie die Engel auch an dem Grab des Herrn, das hat einen Schrecken ausgelöst. Nicht nur, dass es ein Mann war, sondern sie muss auch was gefühlt haben und diese Zusicherung, der Herr sei mit dir. Sie wird bestürzt und überlegt, wie schön, dass sie überlegt, da seht ihr, das ist eine Frau, die rein ist, die hat Gedanken. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria, woher weißt du meinen Namen? Allein das verrät uns doch schon, dass der Himmel jetzt hier eingreift in dein Leben. Und das ist überhaupt eine Motivation für uns, dass wenn der Herr eingreift in unser Leben, ich höre das so aus den Liedern und Gebeten, dass hier einige sind, die den schweren Weg Gottes knacken und daran kauen und in Überlegungen kommen und immer wieder neue Überlegungen, vielleicht nicht weiterkommen und denken, der Himmel hört das nicht, der sieht das nicht. Das sagen wir nicht, weil wir ja wissen, dass es nicht stimmt. Aber das ist eben der Prozess im Leben, dass man durch eine Phase durch muss. Aber der Herr, der sieht uns und seine Ziele, die erreicht er und er beobachtet uns. Und dann kommt irgendwann der Tag X, da kommt so eine Begegnung, nicht, dass er einen Engel schickt. Wie viele Engel er für uns schon geschickt hat, das wissen wir gar nicht. Brauchen wir auch nicht zu wissen. Nicht die Nähe eines Engels ist uns der Trost, sondern die Nähe des Herrn Jesus. Wir brauchen nicht das Feeling zu haben, ach, es ist alles Engel um uns herum. Sondern viel wichtiger ist, dass der Heiland da ist. Aber er hat gesagt, ich benutze Engel, um den Gläubigen zu dienen. Hebräer 2 sagt so, dass er, die muss ich doch lesen, weil ich leider nicht auswendig weiß. Hebräer 2, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt? Zum Dienst und derer willen, die die Ewigkeit. Vers 14, das ist da. Ausgesandt zum Dienst und derer willen, die die Errettung erben sollen. Nicht, wenn die errettet sind, dann brauchen wir keine Engel mehr, aber sicherlich benutzt Gott die, aber wir sehen sie nicht und entdecken sie nicht. Es würde uns auch nichts nützen, denn das ist so ein bisschen alttestamentisches Feeling, so ein bisschen Engel noch. Und ihr kennt das ja aus der Christenheit mit viel Engel, ja. Auch diese ganzen Krippenlandschaften, das ist alles immer mit Engeln. Natürlich waren da auch Engel, ja. Aber dieses Idyllische, dieses Wunderbare, das hat es nie gegeben. Es war für den Herrn Jesus fast grausam. Ein Baby ohne Bett, das gibt es hier nicht. Aber da gab es das. Und das Schöne, und jeder Kindertagesstätten werden schon Krippe genannt, es war nichts Schönes. Wir müssen die richtige Vorstellung davon haben. Und so auch die richtige Vorstellung von Engeln. Aber fürchte dich nicht, Maria, nenn den Namen, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Seht ihr, wie unser Thema sich hier immer wieder niederschlägt. Man sieht hier einige Tropfen davon. Dass die Gnade. Gnade? Du hast Gnade, du bist die Begnadete. Was hat er mit mir vor? Und diese ganze Denke, da ist ein Prozess hinter, das sind Überlegungen. Die liebt Gott, dass wir ans Denken kommen. Nur dürfen wir nicht den Fehler machen und denken, er müsste uns alles erklären. Er hätte ja uns mal nachher Rechenschaft abzulegen. Ja, Hiob hat auch gedacht. Also, wenn ich so überlege, wie ich mein Leben geführt habe und was die Freunde mir hier alles unterstellen, was gar nicht stimmt. Ich bin an sich rein und hier ist meine Unterschrift. Er kann mal mit mir ruhig kämpfen. Und am Ende kommt raus, dass ich der Gewinner bin. Hä? Das hat er wirklich gedacht, dass er gegen Gott der Gewinner wäre und nachher keine einzige Silbe, dass Gott sagt, ich erkläre dir mal alle meine hohen Wege, weil du hast das damals nicht verstanden. Null davon. Gott hat nicht nötig, uns das zu erklären. Ich habe nicht gesagt, dass er das nicht macht, aber wir müssen die Vorstellung, dass wir Gott steuern, dass er uns gegenüber verpflichtet ist, er ist gar nichts verpflichtet. Aber er ist kein willkürlicher Gott. Er handelt aus Liebe und auch glaube ich, dass er uns das alles mal sagen wird. Denn seinen Jüngern erklärt er alles besonders. Damals auf der Erde und später wird es auch nicht anders sein wie bei der Königin von Sheba. Wie war das denn da? Er beantwortete alles, was sie fragte. Und hat er gesagt, hast du noch eine Frage? Der Salomo, im Vorbild jetzt mal. Der Herr Jesus, wie im Himmel, jetzt habe ich keine Frage mehr. Und dann gab er ihr, sie hatte auch viel mitgebracht, er gab ihr viel zurück, und dann gab er ihr alles, was sie wünschte. Und dann irgendwann hat er gesagt, hast du noch einen Wunsch? Und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt keinen mehr. Und dann heißt der Text, außer, 1. Könige 10, außer der Freigebigkeit des Königs. Sagte, wenn du keinen Wunsch mehr hast, ich habe es aber noch, ich kann noch mehr, weil ich bin unendlich im Geben. Und er gab ihr noch mehr. Aber noch schöner ist der andere Text aus Johannes 16 oder 14. Da sagt der Jesus von dem Heiligen Geist, der kommen wird. Und auch von seinem Kommen. Das meint beides, ja. Da sagt er, an jenem Tag, werdet ihr mich nichts fragen. Glaubt ihr das? Ich glaube es auch. Dass die vielen Fragen oder die vielen Warum-Fragen, ja. Kannst du bei ihr mal nachlesen, eine Warum-Frage hier gestellt hat. Kannst du bei Habakuk mal nachlesen. Und noch viele andere mehr, die diese Fragen stellen. Jeremia ist auch voll davon. Warum? Warum? Wir wollen jetzt gerne erklärt haben. Die werden an jedem Tag alle sich in nichts auflösen, weil wir entdecken, wer Gott ist. Da löst sich garantiert das Allermeiste von selbst aus, weil wir wie Hiob klein beigeben und sagen, ich dachte, ich hätte was von dir begriffen, aber jetzt sehe ich, dass ich eigentlich gar nichts bin und du alles. Ich bereue. Und das ist schön, wenn wir eine große Vorstellung von ihm haben und keine Forderungen an ihn stellen. So ist diese reine Jungfrau hier jetzt. Fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Es gibt ihr Stoff zum Denken, aber unser kleiner Gedankenspielraum, den wir haben, der ist so winzig, weil seine Gedanken, wie er denkt überhaupt und was er für Wege hat, die wir einfach nicht begreifen, die wir vielleicht auch nie begreifen, manches hernach, aber nicht alles. Es ist einfach zu umfangreich, es ist zu groß, denn im Meer ist sein Weg und das macht uns bewusst, wer wir sind und wie groß Gott ist und dass wir ihm auch immer wieder einfach vertrauen, ohne Rückkopplung, ohne Hoffnung auf Rückkopplung, weil wir wissen, dass er uns liebt und alles, was er Schweres schickt, bewusst, mit Intention, mit Überlegung genauso steuert. Ich habe da in der ersten Stunde von der Zucht Gottes gesprochen. Vielleicht ist dir Erziehung angenehmer als Zucht, weil Zucht auch mehrfach in Gottes Wort mit Strafe verbunden wird. Aber Zucht ist nicht Strafe automatisch. Ja? Strafe ist genau gezielt für eine Sache. Aber alle unsere Kinder müssen erzogen werden. Und das kann auch völlig ohne körperliche Züchtigung geschehen. Einfach nur mit einem Blick. Aber sie müssen eben auch Vorgaben gemacht kriegen. Sie müssen ihre Grenzen wissen. Man muss ihnen auch ihre Freiheit lassen. Es gehört alles zum Projekt Erziehung und das Züchtigung vielleicht ein bisschen streng. Ich will das mal lieber etwas relativieren, dass es niemand hier wehtue, weil ich merke, dass ihr an manchen Sachen überlegt und auch zu Schlüssen kommt. Das will Gott. Er will, dass wir wie Maria hier Überlegungen machen. Und dann sagt er ihm, der Engel dieser jungen Frau, siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Ich glaube, was da passiert ist, was sie da gedacht hat. Und da wird nicht nur nebenbei gesagt, dass sie Jungfrau war. Das ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist, nicht nur für junge Mädchen, sondern für uns alle. Die Vorstellungen heute sind ganz anders. Mir hat selbst ein Lehrer gesagt, ihre ersten sexuellen Erlebnisse machen die auf der Klassenfahrt. Hat mir ein Lehrer gesagt. Und dann schickt er die alle so ohne Probleme dahin. Das kann nicht sein. Sollen wir das komplett klemmen? Wenn ihr den Aufstand macht, dann kann sein, dass das was folgt. Das geht auch nicht. Wir müssen das fallbezogen überlegen. Aber niemand denke, das ging immer spurlos vonstatten. Und die Lehrer, auch selbst die ungläubigen Lehrer, haben eine Angst, was da nachts passiert. Ich weiß, von einem gläubigen Lehrer sagt er, wir schlafen nicht richtig, weil wir müssen halbe Nacht nur wachen, was hier passiert. So schlimm ist das. Und deswegen, wir hatten zum Glück einen Lehrer, der hat es den Eltern gesagt, ich war auf dem Elternabend. Ich will Ihnen mal heute eins verraten, wir wussten das schon vorher. Ich habe die Klasse nur übernommen unter der Bedingung, dass ich keine Abschlussfahrt machen muss. Meine Gesamtschule war nicht gläubig. Und da protestierten die Mütter vor allem, ganz intensiv. Und da hat er gesagt, ich habe mir nicht gesagt, dass ich nichts mache. Wir machen Fahrten, wir machen Wanderungen, ich lade die ein zum Grillen. Wir machen ein interessantes Programm und da haben die erzählt, das ist doch ein Erlebnis und so weiter. Ich sage Ihnen den Grund, jeder von uns weiß, dass eine Abschlussfahrt immer, immer ein Besäufnis ist. Hat der Lehrer gesagt. Und da war keine Mutter, die sagte, das stimmt nicht. Das wussten sie alle. Und meine Tochter war auf der Abschlussfahrt beim anderen Lehrer. Auch aus der gleichen Schule. Und wie wir sie abholen, abends um 12 Uhr, da sagte, die zwei Lehrer, die sind betrunken. So ist das heute. Deswegen im Gebet vor den Herrn bringen, auch mal einen Kampf wagen mit dem Rektor und nicht zu allem einfach Ja sagen. Denn die Vorstellungen der Welt von Jungfrau sind nicht mehr die der die wir haben. Aber bei der kam niemals die Idee auf, dass da irgendwas passierte. Deswegen war das für sie. Deswegen kam die Frage von Reggie, die hatte auch gar nicht weiter gedacht. Ich sagte, das geht gar nicht, geht nicht. Ich glaube das, dass er es gesagt hat, es kommt auch so, aber ich frage ja nur, wie soll das denn gehen, das kann ja gar nicht. Und das ist heute anders. Und deswegen ist wichtig, dass wir den Kindern auch von jung auf erklären, eine Verlobungszeit hat Tabus. Und das ist heute anders als zu unserer Zeit, wo Eltern direkt intervenierten, sobald sie sich küssten, ja, oder der Zeit noch vor mir, muss ich so sagen. Ich habe auch schon mal gehört von jemandem, der gesagt hat, wir haben uns nie geküsst, bevor wir verheiratet waren. Tja, das hörst du viel zu streng an, klar, kann sein. Aber immerhin eine Art der Bewahrung. Aber der Herr sieht in unser Herz und er weiß, wie leichtfertig man heute auch die Unsrigen damit umgehen. Und wir wollen auch das hier rausnehmen, dass wir das hier zu Herzen nehmen. Sie war jedenfalls, die Christin gesagt, wie sie den nennen soll. Es gibt 7 Personen in der Schrift, die Namen vor der Geburt genannt werden. Und da ist Johannes und der Herr Jesus einer von. Ja, man kann das mal selbst raussuchen. Sind nicht ganz einfach rauszufinden, aber es gibt 7 Personen. Und sie soll den Namen Jesus nennen. Wenn du jetzt den Text aus Matthäus 1 liest dagegen, dann kriegt das Josef gesagt. Und dass sie ja hier in diesen ersten 3 Monaten bei Elisabeth war, daraus kann man dann entnehmen, dass die Geschichte von Matthäus 1 danach war. Da kriegt auch Josef genau dasselbe gesagt. Im Traum, und ich glaube, es ist auch ein Engel, der ihm das sagt. Aber hier ist es Maria, die das zuerst offenbart bekommt. Und dieser Name Jesus, das bedeutet, Jehova oder Gott ist Rettung. Er ist der Retter, der Heiland. Heiland heißt nichts anderes auch als Retter, aber da ist das Wort Heil eben noch enthalten, was eben noch mehr als nur eine Rettung für uns, unser Empfinden. Und jetzt wird gesagt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn des Höchsten, das war eine Bezeichnung, die im Alten Testament mehrfach vorkommt. Nicht Sohn des Höchsten, aber dass Gott der Höchste genannt wird. Das bedeutet ja in erster Hinsicht, dass er auch der Sohn von Gott ist, was dann nachher noch buchstäblich auch gesagt wird. Und Gott wird, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Spätestens da wusste sie, dass das der Messias war. Sie musste die Schriften gekannt haben, weil ihr Lobpreis verrät viele Stellen aus den Psalmen, aus den Schriften, aus Momenten des Alten Testamentes. Und das zeichnete diese junge Frau auch an. Vielleicht eine Motivation auch für junge Mädchen. Die kannten die Schrift. Ist so schön, wenn man die Schrifttexte behält. Mir ist auch wichtig für junge Brüder, aber auch für die Schwestern, dass man den Textlaut behält. Du findest alle Stellen, oder anders ausgedrückt, du findest keine Stelle, wenn du nicht genau weißt, was du in deiner Online-Bibel suchen sollst. Deswegen immer wichtig, dass der Wortlaut behalten wird. Natürlich, auswendig lernen ist eine Methode, aber ich kann mich auch dessen nicht rühmen, wer weiß, wie viel auswendig gelernt zu haben, aber es ist einfach gut, wenn man bei einer Übersetzung bleibt und auch den Wortlaut wirklich sich irgendwie merkt, durch eben vieles Lesen auch, dass man auch weiß, es muss irgendwie eine Stelle, die muss so und so heißen. Dann findet man auch meistens genau die Stelle. Man muss sich ein bisschen auskennen mit dem Suchmechanismus, mit Sternchen und dergleichen. Aber viele haben auch Ähnlichkeitssuche, dass man das gar nicht einstellen muss. Sonst müssen wir in den Einstellungen meiner neuen Elberfelder-Bibel gucken, dann sieht ihr, wie der sucht. Man kann das nämlich angeben auf ähnlich oder genaue Suche. Und wenn man eine genaue Suche drin hat, dann findet man nichts. Das ist eben so, man muss dann genau wissen. Ja? Also, das hat aber eben auch schon mal Vorteile, wenn man nicht 240 Stellen haben will, sondern nur eine sucht. Und ja, aber diese Methoden, die Jugend kennt sich ja heute eigentlich mit aus. Aber der Wortlaut ist ganz wichtig, wenn du nicht so nur so ganz vage irgendwas weißt, da findest du gar nichts. Und für die Eltern sage ich nochmal, ich hoffe, ihr habt auch noch mal eine Buchkonkordanz. Falls ihr nicht habt, ich kenne jemanden, der hat davon noch sackweise. Und ich habe mir auch eine zweite besorgt, weil irgendwann gibt es die gar nicht mehr. Und da kann man nämlich thematisch suchen, das ist der Vorteil. Gott in Verbindung mit und so weiter. Ja? Das findest du nämlich im Online nicht. Da hast du nämlich 1000 Stellen, kannst nicht mit anfangen. Nur ein kleiner Tipp. Am Rand, also eine Hand, nicht Handkonkordanz, die gibt es auch noch, sondern richtig die alte, dicke Elberfelder Bibelkonkordanz, da kann man thematisch sehr gut suchen und weil das da zusammengefasst ist. So, und dann wird, sie erinnert sich sicherlich auch an die Stelle in Daniel, dass er in die Ewigkeit der Ewigkeiten regieren wird. Das würde der Messias sein. Und dann kommt diese Überlegung, wie soll das gehen? Ich habe keinen Mann, ich bin nicht verheiratet, ich kenne keinen Mann. Das ist biologisch nicht möglich. Und sie fragt nicht, ich hätte gern irgendwie ein Erkennungszeichen, sondern sie fragt nur nach, um ihre Frage, wie das normalerweise noch nie gegangen ist, weder bei Abraham noch bei Zacharias, das muss doch seinen normalen Gang gehen. Und da hat der Geist Gottes ihm dann ihr erklärt durch den Engel, wie das geschehen solle. Der Heilige Geist wird auf dich kommen, also das ist Gott selbst, heißt das. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Das heißt also, dass wir reden hier von der sogenannten Psalm 2 Sohnschaft. Das bedeutet Sohn Gottes nach Psalm 2. Da steht wörtlich, ich will jetzt wegen der Zeitknappheit nicht nur alle Stellen aufnehmen, da steht drin, dass Gott sagt zu dem Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und jetzt kommt das Besondere, das ist nicht die ewige Sohnschaft, aber es ist derselbe. Psalm 2 Sohnschaft meint, ebenso wie Israel ihn kannte, nämlich aus Psalm 2 und anderen Stellen, die das eben andeuten, zum Beispiel auch Jesaja 7, dass ein Sohn, ein Kind, ein Sohn uns gegeben wird und dass man ihn ewig Vater nennt. Das sind schon Andeutungen der ewigen Sohnschaft, aber auch nicht nur Lukas 1, Vers 35, sondern auch andere Stellen, Hebräer 5 zum Beispiel, zitieren auch Psalm 2 und reden auch von, obwohl er Sohn war. Das meint immer diese Sohn Gottes in der Zeit, also der ewige Sohn bleibt er immer noch, das hat mit dem Stand nichts zu tun. Das war einfach nicht offenbart im Alten Testament, dass Gott aus kann man gar nicht sagen, aber dass Gott in drei Personen dargestellt ist. Ein einziger Gott, aber Gott der Vater, der Heilige Geist und der Sohn, vollkommen gleichwertig, vollkommen ebenbürtig, vollkommen ehrwürdig. Und der Jesus war das ewig. Wir haben auch ewig im Vaterhaus gewohnt. Aber für Israel war nur offenbart, dass der Messias Sohn von Gott direkt sein würde. Und den Anspruch hat der Jesus selbst an der erhobenen Johannes 5. Darum verfolgten die Juden Jesus nicht, weil er den Sabbat allein brach, sondern, Johannes 5 jetzt, sondern Gott seinen eigenen Vater nennen, für uns selbstverständlich. Nee, das war vollkommen neu. Das hat noch niemand gewagt, Gott seinen Vater zu nennen. Und der Jesus, der nannte Gott seinen Vater, da aber allerdings in dem Sinne von ewiger Sohnschaft. Also Psalm 2 Sohnschaft meint in der Zeit oder ab Geburt oder genauer gesagt ab Zeugung. Weil Gott das selbst sagt, sagt mit Datum, heute, das ist der Moment der Zeugung, durch, wie die Stelle sagt, durch den Heiligen Geist. Also Leute, die sagen, er ist Sohn Gottes in der Zeit, das sind keine Irrlehrer unbedingt, außer wenn sie sagen, das erübrigt dann die ewige Sohnschaft. Da müssen wir also, ewige Sohnschaft ist nach meinem Dafürhalten die höchste aller Wahrheiten. Und wenn da jemand dran feilt und dann sagt, nee, das kann man gar nicht so sicher sagen, er ist vor den Engeln wahrscheinlich geschaffen, der leuchtet die Grundlagen des ganzen Christentums. Der Jesus ist absolut Gott und ewiger Sohn. Es gibt mehrere Stellen, die das sagen, sogar der ungläubige Thomas, der sagt, mein Herr und mein Gott, das ist so eine massive Stelle, dass der Beweis damit, ich halte dich für Gott. Sehr schön. Andere Stelle, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ihr kennt die, also ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Aber da sind manche Christen gegen am Kämpfen, aber hier, diese Stelle meint eben diese sogenannte Psalm 2 Sohnschaft. Und dann wird als Hilfstellung noch gesagt, Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger, die ist im sechsten Monat und als Erklärung auch für ihren Glauben zu unterstützen, denn wenn der Glaube bei uns schwach ist, dann muss der unterstützt werden, aber bei ihr war Glauben, im Gegensatz zu Zacharias, er sagt, da müssen Beweise herbei. Aber es heißt hier zweifach, mir geschehe nach deinem Wort. Ich glaube das voll. Und später wird gesagt, glückselig, die geglaubt hat. Denn es wird zur Erfüllung kommen. Das diente alle, das waren Fremdzeugnisse, zur Unterstützung ihres Glaubens. Also wenn unser Glaube schwach ist, nicht schlimm. Ja? Nur wenn gar nichts da ist, ist schlecht. Weil dann der Herr mit uns vielleicht andere Wege gehen muss. Aber wenn der schwach ist, dann stützt So war es. Die ist schwanger und die Begründung, die ist so klasse, weil wir die immer brauchen. Die brauchen ein ganzes Leben. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Kann man auch mal nachsuchen, diese Stellen. Entweder heißt kein Ding unmöglich oder alle Dinge möglich. Bis auf die drei Dinge, die Gott nicht kann. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Sage ich den Kindern gerne, weil die das verblüfft. Und dann merken die sich das fürs Leben. Gott kann erstens nicht lügen. Steht dreimal in Gottes Wort. Ja? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und er kann niemals untreu werden. Gott kann keine schlechten Dinge. Aber sonst kann er alles. Er ist nämlich allmächtig. Das, der Ausdruck Gott bedeutet das. Sonst wäre er kein Gott. Das wäre das Erfundenes von uns. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vielleicht auch dein Ding. Du sagst, das wird nie was. Setz auf den, wo kein Ding unmöglich ist. Weil wenn er dich beschwichtigt und sagt, bleib ganz ruhig. Ich habe meine Wege, ich komme mit dir zum Ziel. Und du ergibst dich ihm, dann kannst du immer dich darauf stützen, dass er ja gesagt hat, warte mal ab, meine Zeit ist nicht deine Zeit und meine Gedanken sind höher. Wenn du das nachher alles gewusst hättest, was ich schon alles weiß, und ich sehe uns schon da oben stehen beim Herrn Jesus, und jetzt aus menschlicher Sicht, und mir so ein paar dumme Fragen stellen, und dann hast du alles gewusst, und er sagt, ich wusste dann alles, wir hätten einfach vertrauen können. Ich habe dir doch genug Unterstützung gegeben, dass du einfach auf mich setzt. Du brauchst überhaupt gar nichts zu machen, du brauchst auch nicht zu zweifeln, aber einfach mir vertrauen, weil ich dich liebe. Und ich habe jetzt genau das erreicht, was ich wollte. Mit dem ich, deine Ideen, die hätten das auch nicht erreicht, aber ich kannte dich und ich wollte dir gut. Und jetzt liegen hier die Fakten vor. Und dann stehen wir und wir sehen uns von eben nur mit dem Kopf schlackern und sagen, ist ja unfassbar, dass du das so perfekt gemacht hast. Und damals, da wusstest du das auch, da wusste ich da auch schon. Und das motiviert uns auch jetzt in der Situation, wo wir keine Lösung sehen, wo wir auch einfach nicht mehr können. Vielleicht habt ihr auch schon öfters gebetet, ich schaff's nicht mehr. Aber dann sag trotzdem, aber was du machst, muss ja gut sein. Sonst hättest du es nicht gemacht. Und was du mir nicht gewährst, das muss gute Gründe haben. Es kann ja nur schlecht sein, wenn du das tust, was ich will. Hauptsache, du kommst zu deinem Ziel und dann wirst du auch motiviert werden zu sagen, du kannst eigentlich grundsätzlich alles mit mir machen, obwohl mir das schwerfällt. Aber nachher werde ich sowieso sagen, zum Glück hast du nicht auf mich gehört. Aber es ist eben jetzt schwer als Mensch. Du steckst da drin und sagst, wenn doch wenigstens diese Erleichterung wäre. Und sie kommt nicht. Wir haben bei uns einen pakistanischen Bruder, der bombardiert wird. Die Frau, die wohnt jetzt in einem Haus ohne Dach, vier Kinder, Bett in der, wird dauernd nass, wenn es regnet. Und die schreit, ist ungläubig und die schreibt ihm jetzt hier ständig. Ich saß dabei, wie ich sagte, ich habe gerade beschrieben, jetzt regnet es. Wann hilft denn euer Gott? Ja. Die Herausforderung, dass er helfen muss, die ist einfach gegeben. Weil die Frau lässt ihn dann noch hängen und sausen, weil sein Gott nicht hilft. Und ich habe ihn damals beschwichtigt, wir saßen mit zwei Brüdern da und versuchten ihm Ruhe einzubringen. Und sie haben gesagt, du gehst nicht mehr in die Kirche und hast keinen Kontakt mit Gläubigen. Hat auf die gehört, jetzt schon ein paar Wochen. Und jetzt war ich noch kürzlich bei ihm und da habe ich gesagt, sag mir mal, wie das mit dem Regen weiterging. Dann sagt er, ja. Durch irgendeine Subvention konnten sie sich was leisten, dann haben sie ein paar Watte Zimmer, die wohnen in so einem armen Viertel, dass sie ein Dach über dem Kopf hat und auch unten was aufgefüttert, dass er nicht mehr da nassen lag. Vier kleine Kinder von 9 bis 13. Ja, jetzt war schon, wer hat geholfen? Das war unser Gott. Oder? Da hat er gelacht. Aber in der Situation sagt er, muss ja jetzt helfen. Es geht doch um seinen eigenen Namen, der da in Dreck gezogen wird, wenn du ständig bombardierst, wo ist denn dein Gott? Da verlierst du ja jeglichen Glauben, aber Gott hilft ihm. Jetzt hat er einen Deutschkurs angefangen und jetzt hofft er auf eine Arbeitsstelle. Und ja, aber er kann wieder lachen, was sind wir froh. Vielleicht kommt er morgen wieder, ich hoffe zumindest, dass er wiederkommt. Aber so Situationen hast du vielleicht auch und dann lässt der Herr das einfach mal geschehen. Er will auch testen, wie weit geht denn dein Glaube wirklich? Glaubst du das immer noch, dass ich gut will? Und wenn du dann behauptest, im Herzen, und wenn du 100 Mal dabei weinst, ich setze einfach auf deinen guten, deine Liebe und dass du gut willst und was du, die Gebete, die du nicht erhörst, sind immer besser, dass du sie nicht erhört hast, als wenn ich meinen Willen durchgesetzt habe und ich nachher mir sagen müsste, da gab er ihnen ihr Begehr. Aber sie waren nicht mehr glücklich. Es sandte Magerkeit in ihre Seelen. Die einen wollten unbedingt ein Kind und dann hatten sie ihr Kind. Und dann war die Magerkeit da. Das gibt all schon diese Erlebnisse. Dann ist besser, man lässt ihn walten. Aber schwerer. Jetzt haben wir uns hier etwas aufgehalten, aber trotzdem, das ist mir einfach so toll, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei uns ja, aber bei ihm. Das ist für ihn alles nur ein Klacks. Nur ein Klacks. Er braucht, um nur zu denken, und dann ändert sich alles. Aber er lässt das so, und er will unseren Glauben testen, ob der unter erschwerten Bedingungen wirklich noch echt ist. Und er findet das raus, was echt ist und was nicht echt ist. Und dann kommt, dass die Maria sich aufmacht, mit Eile in das Gebirge geht. Wie gesagt, das Kind, was sie jetzt erwartet, es wird schon Herr genannt, ist noch ganz, ganz winzig. Ganz, ganz winzig. Und das ist der Heiland. Wenn die Wissenschaftler recht haben, dann ist der Himmel mindestens mal 45 Milliarden Lichtjahre weg. Das ist für ihn überhaupt keine Entfernung. Da lacht er drüber. Ja? Und der Unendliche, der außerhalb des Weltalls wohnt, den kein Mensch sehen kann, gesehen hat, noch sehen kann, der steigt hier herab, lässt sich ein Leib bereiten. Wir wollen nicht sagen, wurde geschöpft, weil er selbst der Schöpfer ist. Aber er lässt sich ein Leib bereiten, der Unterschied, wir haben erst eine Mose gemacht mit dem Schöpfen und bereiten. Aber er lässt sich ein Leib bereiten, der ganz klein anfängt, ganz klein. Und wird als Baby geboren. Schon im Mutterleib denkt er an Gott. Natürlich ist er zugleich auch Gott, wohnt im Vaterhaus, ist im Schoß des Vaters, ist ewig derselbe, Unendliche. Aber lässt sich als Mensch hier begrenzen und nimmt an allen Begrenzungen freiwillig, nur freiwillig, teil. Weiß nicht, was morgen ist, hat Hunger, muss auch schlafen, schläft am Schiff, also unfassbar. Und hier ist die Mutter, die kommt jetzt in das Gebirge. Mit Anstrengung kommt sie zu der Verwandten, zu der alten Verwandten, die schon mal 6. Monat ist. Und sie braucht nur ein Gruß zu senden. Und dann wird offenbar, habe ich eben schon gesagt, dass der von dem Heiligen Geist erfüllt ist, von Mutterleib an, nicht von Mutterschoße an. Beides steht von dem Herrn Jesus im Psalm 22. Sobald der Herr Jesus als Mensch denken konnte, war Gott sein Wichtigstes. Von Mutterschoße an bist du mein Gott. Er hat auf ihn gesetzt, auf ihn vertraue ich von Mutterleib an. Und dieser Johannes hier, der hüpft, weil Gott ihn beseelt. Der Geist Gottes erfüllt ihn und er muss das irgendwie ausdrücken. Jede Mutter kennt das. Aber hier merkt Maria und der Geist Gottes beseelt auch sie gleich, für diesen Moment allerdings nur. Und sie sagt, als ich den Gruß hörte, nicht, dass das Kind deswegen das hört, das Kind hört das auch so, ich weiß noch gar nicht, ob das mal hier übertragen kann, aber es war der Moment, wo die Maria ihr ersten Laub von sich gab. Da wusste schon mein Kind, wer das war. Intuitiv, aber nicht nur intuitiv, sondern der Heilige Geist, wird hier nicht verraten, wird uns ja vorher gesagt, hat ihn dazu gebracht. Und die Mutter ist ganz außer sich. Und woher geschieht mir? Ich finde totale Ehre, dass jetzt die Mutter meines Herrn, erkennen Herrn Jesus schon als Herrn an. Unglaublich. Was hier passiert zwischen zwei Frauen, niemand anders, niemand weiß, was hier geschieht. Selbst die Männer sind nicht dabei, wobei der eine ja noch nur verlobt ist. Der ahnt noch gar nicht, was hier geschieht. Denn als er das sieht, das sind schon einige Monate später, da beschließt er aus Liebe, ja, ich entlasse sie geheim. Und dann kommt Gott in der Nacht, wo er das überlegt, zu dem Punkt, dass er genau beteint, den Engel schickt, ich glaube, es ist ein Engel, der im Traum sagt, das mache ich. Das ist nämlich alles extra so gelaufen. Und dann nimmt er das auch an und dann müssen sie auch irgendwie heiraten, denn er nimmt sie zu sich. Anders kann man sie nicht zu sich nehmen. Das ist ja gerade, was wir hieraus ziehen. Trotzdem heißt es später noch mit seiner verlobten Frau. Aber es war alles legal, es war alles ordentlich. Das, was sie nachher sagen, wir sind nicht durch Hurerei geworden, das sind nur unsere Überlegungen. dass das mit damals zu tun hatte. Das war völlig clean, da war auch nichts nach außen gekommen, das war sauber bis hinten gegen. Und sie haben das Kind gekriegt, als sie verheiratet waren, noch kein Zweifel. Das wird nicht explizit gesagt, das ist eben verborgen, verschleiert. Das muss nicht von uns geklärt werden, aber der Sohn Gottes kam unter reinen Bedingungen auf diese Welt. Und dann erklärt sie das und sie sagt, glückselig sie geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen. Und wenn wir den Glauben aufbringen, wenn er noch so schwach ist, dass wir glauben, was Gott uns persönlich vermittelt und sagen lässt, dann ehren wir Gott und wir werden glückselig gepriesen, auch hiermit. Denn es wird, was der Herr geredet hat, zur Erfüllung kommen. Ich weiß nicht, ob du diese Erlebnisse auch kennst, dass der Herr dir irgendwas zeigt und du auch da sicher bist und du ruhig vorangehst oder ob du das gar nicht kennst. Du musst entscheiden, ob du Arbeit wechselst, du musst entscheiden, ob du dies oder jenes tust. Der lässt sich nicht hängen und es gibt auch heute Impulse, die hörbar sind, die eindeutig sind, worauf du dich verlassen kannst. Allerdings die Restunsicherheit, die bleibt auch dabei. Bei jedem Entschluss in der Versammlung auch übrigens, ja. Es hat mir gut geschehen. Das könnten wir vielleicht sagen, dass ich jetzt diesen Beitrag in die Zusammenkünfte bringe. Weil wir müssen Abhängigkeitsbewusstsein behalten und deswegen gibt das nicht, wieso spricht der Herr wie die Propheten im Alten Testament. Aber so viel Sicherheit, denn die Leitung des Geistes ist sicher, dass wir wissen, was Gott will. Und wenn wir wissen, was der Wille des Herrn ist, dann können wir getrost gehen. Dass dann Störungen kommen, das ist vollkommen normal. Ja. Ziehst du los, willst du eine Aktion machen, willst du jemand das Evangelium bringen, du bist kaum aus dem Haus, da kommt die erste Störung. Vollkommen normal. Ich achte das als ein Standardzeichen, da habe ich nicht jedes Mal, aber habe ich oft genug. Das Auto funktioniert nicht, ja. Das ist also normal. Gestern Abend fuhr ich mit dem Auto weg und dann ging natürlich eine Lampe an. Ja. Auf der Fahrt stelle ich auch mal fest, die Lampe ist wieder auf. Ich weiß nicht warum, weil die Störungen sind alles vollkommen normal. Hat der Teufel nichts mit zu tun, aber einfach nur, dass wir, wenn wir einen Weg gehen, der ein bisschen schwerer ist, dass wir dann mit Störungen zu rechnen haben. Das bringt uns nicht aus der Ruhe. Anders ist das, wenn wir so Jona-Züge machen, dann müssen natürlich die Störungen müssen wir sehr feinfühlig sein, aber Störungen, was Gutes zu tun, einen wichtigen Besuch zu machen oder sich Zeit dafür zu nehmen oder was auch immer, das ist nichts Schlimmes. Wie kam ich jetzt da drauf? Ja, dass wir glückselig gepriesen werden, wenn wir den Willen Gottes tun. Und dann kommt dieser Lobpreis, ich fasse mich jetzt kurz, weil die Zeit um ist, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Sie hat nicht gesagt, dass der Jesus ihr Heiland ist, aber sie hat gesagt, da ist ein Gott-Heiland, der unser Heil will, der uns retten will, nicht nur jetzt Bekehrung gemeint, denn das war ja eine Gläubige, sondern sie hat Gott als Heiland, der Herr Jesus hat ja gerade die Heilandsliebe Gottes, sagt ja gerade Titus 2 und 3, hat er eben offenbart, aber sie braucht auch einen Retter, sie ist nicht die Mutter Gottes, wie manche das sagen, sondern sie ist die Mutter des Menschen Jesus Christus und hier von der anderen gesagt des Herrn. Aber sie bildet sich nicht darauf ein und so sind auch ihre Worte, er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit. Wenn wir meinen, wir wären was und wir könnten was, ja, dann kommen wir nicht weiter. Aber wenn wir unsere Ohnmacht, unsere Niedrigkeit sehen, das sind ja Ähnlichkeiten wie auch bei Hannah, die auch einen Lobpreis da von sich gibt. Er redet von der Barmherzigkeit, er hat Niedrige erhöht, Mächtige vom Thron abgestoßen, das ist Daniel Nebukadnezar, der wurde abgesetzt im gleichen Moment und hat dann unter den Tieren sich verhalten wie ein Tier. Ja. Das hat Gott alles bewirkt und Niedrige hat er erhöht. Der Gideon hat gesagt, du bist ein Held. Er sagt, das kann ja gar nicht sein. Ich bin der Ärmste und der Dümmste, ich kann gar nichts. Nein, sagt Gott, was du denkst und die Überlegungen, die du hast, die sind mir wohlgefällig, du bist für mich ein Held, bleib dabei. So in dem Sinne, ja. Oder David, den haben wir gar nicht eingeladen, weil der konnte niemals als König gesalbt werden. Bleib bei deinen Schafe, der dumme Junge, der kann sowieso nichts. Und da hat der Samuel gesagt, wir setzen uns hier nicht. Die blieben da im Foyer stehen und haben gesagt, erst kommt der Junge hin. Und der wurde als König gesalbt, inmitten seiner Brüder. So diese Verachteten, die hat er auch Gott gepusht und die hat er emporgebracht. Und Maria sagt, ich bin auch einer. Ich habe nichts aufzuweisen. Und dieses Bewusstsein in unserer Ohnmacht. Damit vor Gott sich kein Fleisch rühme. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das achtet Gott groß. Aber er stößt die Großen weg, die meinen, sie wären die Kings. Und die komplette religiöse Führung damals hat er auch so weggewischt. und habe gesagt, auch euch, ihr Pharisäer, wehe, Schriftgelehrten. Ihr schmeißt auch uns, sagt ihr, auch euch, denn ihr seid stolz. Ja? Und das stößt die Weisen, erhascht sie in ihrer List und stößt sie weg. Das bringt sich auch hier zum Ausdruck. Er hat sich Israel seines Knechtes erbarmt. Und wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen. Ja, kennst du die Sterne? Ja, kennst du die Sterne? Von Abraham kennst du, ja. Aber seine Nachkommen hast du schon rausgesucht. Ich habe die auch nicht rausgesucht. Aber die kennt die Schrift. Ist das nicht fein? Die kennt die Schrift, sagt er, das, was du gesagt hast. Und ihr ist vor allem die älteste aller Verheißungen. Die älteste aller Verheißungen. Kennt ihr die? Die kennt ihr auch. Ich kenne die jetzt, weil wir jetzt in 1. Mose gerade dran sind. Ja? 1. Mose 3, da wird die Schlange verflucht. Da wird dem Mann gesagt, dass er mit Schweiß seines Angesichts sein Brot und dass er sich von Dornen und Disteln ernähren muss. Und der Frau wird in dem Fluch, dass sie mit Schmerzen Kinder gebären soll, noch verraten. Erstens mal Kinder, da dreckt ihr Herz schlecht hoch. Ja? Dann sie wird die Mutter aller Lebendigen. Drei Sachen werden positiv gesagt. Denn dein Samen, deine Nachkommen, der wird ihm den Kopf zermalen. Das ist die älteste aller Verheißungen, die in 1. Mose 3 da steht. Und die wird jetzt hier erfüllt, dass der Same kommt und der dem Teufel den Kopf zermalmen wird. Und als das hier geschieht, der Jesus noch ungeboren hier, bis 3 Monate steht er hier, das ist noch recht klein, ja, mit 5 Wochen, 4 Wochen, ist, wie gesagt, ein Embryo und noch kein Millimeter groß, 0,1 Gramm schwer. So klar können wir sagen. Unglaublich. Und sie blieb 3 Monate hier. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Und Gott hat die Verheißung an ihr groß gemacht. Und danach hat erst Josef davon erfahren oder gesehen oder wie auch immer. Und dann haben wir den Beschluss von Matthäus 1 gefasst und dann ist Gott dein Weg gekommen. Aber hier noch nicht, aber der Sohn Gottes wird Mensch, die Gnade Gottes erscheint. Für uns unfassbar bis heute. Aber wir freuen uns vielleicht auch morgen. Vielleicht können wir jetzt schon am morgen früh auch denken, dass wir ihn loben und ehren. Dass er sich so klein gemacht hat wie wir und uns auf die höchstmögliche Position gebracht hat. Wir haben einen Zugang zu dem allmächtigen Gott, den gleichen wie der Jesus. Wir kommen auf dem gleichen Level. Wir können die gleichen Worte gebrauchen. Im Namen des Herrn beten heißt eben, dass wir kommen, als kennt der Jesus selbst. Wir haben das Bewusstsein, wir sind auf dieser Höhe gesetzt, wir sind mit Gott per Du, wobei wir alle Ehrfurcht natürlich beibehalten. Und wir werden natürlich nicht Götter, aber doch sind wir so hoch erhoben. Und das nur, weil der Reiche niedrig wurde, arm wurde, um unser Willen. Und Maria war das ausersehene Gefäß der Segenskanal und der Segen. Denn werden wir alle Ewigkeit, in alle Ewigkeit, werden wir nie begreifen, nie erfassen und werden ihn bewundern. Und ewig werden wir Gott anbeten, dass er ihn gegeben hat und dass er unser Leben ist. Das macht uns das hier eigentlich leicht. Die paar Jahre, die wir noch haben, die schaffen wir auch noch irgendwie. Aber wir wollen nicht daran knacken, sondern wollen den Herrn Jesus vor unsere Augen nehmen und seine Größe betrachten. Denn alle Ewigkeit werden wir hier den ganzen Kram hier vergessen. Und alles Schwere werden vergessen, jetzt keine Silbe mehr daran erinnert werden, was uns hier drückte. Wir werden nur ihn sehen und ihn vor Augen haben. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir interessiert mich der Rest hier herzlich wenig. Aber manchmal, da steht der Urlaub vor der Tür, da will ein Auto gekauft werden, da hat man sich neue Möbel aufgekauft, da hat man neue Kleider gekauft, dann interessiert uns der Himmel für den Moment nicht, weil wir wollen noch heiraten, wir wollen das noch. Aber das fällt alles von uns weg, wenn wir den Herrn vor Augen haben und wenn wir an die Ewigkeit denken. Und dieser Prozess, dass wir das hier für wertlos achten, das ist immer dann, wenn die Drangsal zunimmt, wenn das Ausharren geübt wird, wenn daraus eine Bewährung wird und dann fördert das die Hoffnung. Und immer dann, wenn es wieder leichter wird, dann haben wir vergessen, ach, du könntest ja auch heute vielleicht kommen. Was machen wir denn dann? Dann müsste ich ja hier eines noch umstellen. Wir können heute noch kommen, wir können heute Abend noch kommen. Dass wir unser Leben so einrichten, dass wir alles geregelt haben, dass wir sagen, wenn du heute kommst, lieber heute als morgen. Und die Sehnsucht, dass die stark ist. Und dann macht unser Leben Sinn und dann ist auch das Schwere, wie Paulus sagt, doch schnell vorübergehend und leicht. Paulus entscheidet nicht mal, schwer oder leicht. hat gesagt, das schnell vorübergehende, leichte, unser Drangsal. Es ist beides, es ist nur eine reine Sichtweise. Von oben gesehen ist das leicht, hier unten ist das unheimlich schwer. Aber der Herr sieht in unsere Herzen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, bleib dabei.